Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Letzten Sonntag hat Elli über die unbequeme Gnade gesprochen und ich wollte heute über riskante Gnade sprechen, aber es ist eigentlich immer ratsam, das Thema erst zu setzen, wenn die Predigt vorbereitet ist. Als ich die Predigt vorbereitet hatte, habe ich gemerkt, ich muss doch eine andere Überschrift wählen und ich habe sie so ein bisschen entschärft. Das Thema der Predigt heißt der Gnade auf der Spur, weil es mir manchmal so geht, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, ich mir die Frage stelle, ob ich Gnade wirklich verstanden habe. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht. Etwas, was so wesentlich ist für unseren Glauben, dass wir uns manchmal die Frage stellen, ja, ist das wirklich so tief gegangen oder meinen wir nur, dass wir es verstanden haben? Der Predigttext steht in Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so dass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Vielleicht gelingt es uns einen Moment vorzustellen, wir wären dabei gewesen, da im Tempel. Das muss ja unglaublich aufregend gewesen sein, absolut spannend, emotional, berührend, aber auch verstörend. Ich finde diese Begebenheit zudem für uns heute hochaktuell. Zum einen geht es um unser Empfinden von Recht und Unrecht. Was ist akzeptabel, was kann toleriert werden und was muss vielleicht angesprochen und korrigiert werden? Wo haben sich Grenzen verschoben von Recht und Unrecht? Oder wo moralisieren wir? Und es geht natürlich auch um die wichtige Frage, wie wir mit Menschen umgehen, die sich etwas zu Schulden haben kommen lassen. Und letztlich geht es um das Grundproblem des Menschen. Der Gnadenkiller Nummer 1, unsere Selbstgerechtigkeit und dieser starke Drang, gut oder besser dazustehen. Und dafür setzen wir, wenn nötig, andere herab oder stellen sie an den Pranger. Woher kommt diese neue Lust, sich zu empören? Diese Freude am Diffamieren, Denunzieren, Diskreditieren? Menschen werden zu Zielscheiben von Anschuldigungen, von Hasskommentaren. Sie werden an den digitalen Pranger gestellt. Ihr Ruf wird zerstört. Blaming and shaming. Beschuldigen und beschämen. Ich habe vor einigen Tagen, ich glaube, es war im Heute-Journal, einen kurzen Bericht gesehen über einen sogenannten Plagiatsjäger, der auf Annalena Baerbock angesetzt werden sollte. Er erzählte, wie mehrere Leute auf ihn eingedrungen sind und ihn doch massiv gebeten haben, irgendetwas in diesem Buch zu finden, um diese Frau letztendlich bloßzustellen und zu beschämen. Und er hat die Motivation dahinter erkannt und hat sich nicht kaufen lassen. Aber andere haben sich kaufen lassen. Und jemand hat es ganz gut beschrieben, dass es zynisch ist, wenn wir aus Schrammen tiefe Wunden schlagen wollen, um andere Menschen zu diskreditieren. Es geht nicht darum, Fehlverhalten zu tolerieren oder Ungerechtigkeiten unter den Teppich zu kehren. Aber das Ziel muss doch immer sein, eine faire und differenzierte Auseinandersetzung, einen Menschen wieder zurechtzubringen, ihn nicht zu verurteilen, ihn nicht klein zu machen, seinen Ruf zu zerstören. Jesus sagt in der Bergpredigt, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Jesus ging früh morgen in den Tempel in Jerusalem. Er kam vom Ölberg. Das war oft seine Gewohnheit. Er war im Gebet, im Gespräch mit seinem Vater. Früh morgens ging er in den Tempel, um dort zu lehren. Viele Menschen kamen, um ihn zu hören. In der Kühle des Morgens konnten sie das Gehörte noch gut aufnehmen. Und es waren inzwischen sehr viele im Volk, die begeistert von Jesus waren. Sie bescheinigten ihm, dass er sehr gut lehren und predigen konnte. Im Gegensatz zu den Pharisäern sprach er mitten aus dem Leben. Er lehrte mit großer Authentizität, mit großer Überzeugungskraft. Und da saßen sie und freuten sich wieder, Neues zu hören und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und dann wurde es plötzlich turbulent. Die Tür sprang auf, die Pharisäer und Schriftgelehrte stürzten in den Tempel, im Schlepptau diese Frau, die sie auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt hatten. Sie zerren sie vor sich her an den Säulen entlang zu Jesus und seinen Zuhörern und sie stellen sie in die Mitte. Wie in einem Schauprozess soll sie vorgeführt und medienwirksam verurteilt werden. Blaming and shaming. Und es wird sehr schnell klar, dass sie keinen fairen Prozess zu erwarten hat. Die Pharisäer sagen zu Jesus, Meister, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Wenn es uns der Text nicht schon verraten hätte, könnte man den Eindruck gewinnen, dass sie Jesus zu Rate ziehen wollen, um ein möglichst gerechtes Urteil zu fällen. Aber es ging ihnen gar nicht um die Frau. Sie wollten Jesus eine Falle stellen. Die Frau war ihnen egal. Sie war nur Mittel zum Zweck. Sie waren bereit, sie für ihre politischen Ziele zu opfern. Und warum Jesus? Nun, er war zum Publikumsliebling geworden. Er lag in den Umfragewerten weit vorn. Er hatte viele Wunder getan, die auch die Pharisäer nicht leugnen konnten. Und er wurde ihnen gefährlich, weil sie ihre Führungsposition in Frage gestellt sahen. Sie waren doch die religiösen Führer, die anerkannten Ausleger und Hüter des Gesetzes, das Gott durch Mose seinem Volk gegeben hatte. Und jetzt kam dieser Jesus und behauptete, von Gott gesandt zu sein, in der Autorität Gottes zu sprechen. Und das Volk hing an seinen Lippen und fing an, ihm zu glauben und ihm nachzufolgen. Und das war für die Pharisäer ein großes Ärgernis. Und sie wollten ihn diskreditieren, aus dem Weg räumen. Deshalb stellen sie ihm eine Falle. Es war eine Frage, auf die man eigentlich nur falsch antworten konnte. Würde er sagen, sie muss gesteinigt werden, dann würde das seinem ganzen Wesen nicht entsprechen. Er hatte ja selber gesagt, dass er gekommen ist, nicht um zu verurteilen, sondern um zu retten. Außerdem würde er sich mit den Römern anlegen oder in Konflikt kommen, denn sie hatten den Juden verboten, diese Todesstrafe auszuführen und sie waren für die Rechtsprechung verantwortlich. Aber würde Jesus sagen, sie soll nicht gesteinigt werden, obwohl es das Gesetz des Mose fordert, dann wäre er sehr schnell als falscher Messias entlarvt. Denn wenn der Messias kommt, soll er das Gesetz aufrechterhalten, er soll es wiederherstellen. Und interessant ist, Jesus hat auch gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Jesus antwortet ihm nicht. Er hat sie natürlich durchschaut und er bückt sich. Er schreibt mit dem Finger etwas auf den Boden. Die Spannung steigt, gebannte Blicke flüstern, die Angst in den Augen der Frau. Und die Pharisäer ertragen die Stille nicht. Sie kochen innerlich vor Wut. Sie wollen es erzwingen. Sie drängen Jesus, ihnen doch endlich eine Antwort zu geben. Aber Jesus lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er schreibt weiter auf den Boden. Und dann richtet er sich auf und sagt, okay, steinigt sie. Aber der soll den ersten Stein auf sie werfen, der ohne Sünde ist. Und dann nimmt diese Geschichte plötzlich eine völlig ungeahnte Wende. Der Dienstälteste hob sein langes Gewand etwas in die Höhe und schlich verschämt davon. Und dann der zweite und dann der dritte. Und dann gingen sie alle. Da ist etwas Unglaubliches passiert. Damit wir die Tragweite dieser Begebenheit besser verstehen können, möchte ich gerne noch etwas über den Ehebruch sagen. So falsch die Motive der Pharisäer und Schriftgelehrter auch waren, der Ehebruch war damals kein Kavaliersdelikt. Die Ehe genoss einen hohen Stellenwert. Gott selbst hatte ihr diesen Stellenwert verliehen. Die Ehe von Mann und Frau war Gottes Plan und Idee. Es war das Beste und Schönste, was er geschaffen hatte. Und er hat es nicht getan, um uns Menschen zu bestrafen, sondern um uns zu segnen, um uns Gutes zu tun. Und für ihn bilden Ehe und Familie das Fundament, die Grundordnung einer stabilen Gesellschaft. Und deshalb musste diese Ehe mit allen Mitteln geschützt werden. Deshalb gibt es das sechste Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen. Die Ehe ist Gott heilig. Das heißt, niemand darf sie antasten oder zerstören. Und deshalb war der Ehebruch von Anfang an eine schwere Straftat, ein Kapitalverbrechen. Für uns ist das heute schwer nachvollziehbar. Wir leben in einer liberalen Gesellschaft, in der die Ehe immer mehr an Bedeutung verloren hat. Auch der Ehebruch ist gesellschaftlich akzeptiert. Ein Drittel der Deutschen gibt unumwunden zu, schon einmal fremdgegangen zu sein. Man hat vielleicht hier und da noch Mitleid mit den Betroffenen und man möchte natürlich auch nicht selber zu denen gehören, die betrogen werden oder die verlassen werden. Dabei müssen wir zugeben, dass wir innerhalb kurzer Zeit unsere Wertvorstellungen verändert haben. Wir hatten noch ein Gesetz, also das stand im Strafgesetzbuch in der Fassung von 1952, das noch bis in die 70er Jahre hinein galt, also das kann man noch denken, das ist noch nicht so lange her, dass Ehebruch unter Strafe stellt, unter Gefängnisstrafe sogar. Da steht in Paragraph oder stand 172, der Ehebruch wird, wegen desselben die Ehe geschieden ist, an dem schuldigen Ehegatten sowie dessen Mitschuldigen mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft. Das ist noch nicht so lange her. Es gibt aber noch einen ganz wichtigen Aspekt. Gott lehrt uns durch die Schärfe seiner Gebote seine Heiligkeit. Das Problem ist, wir haben eigentlich keinen blassen Schimmer von der Heiligkeit Gottes. Wenn wir über Heiligkeit nachdenken, dann denken wir im moralischen Sinne vielleicht an das Reinste und Beste und Schönste, was wir so uns vorstellen können, oder vielleicht an den edelsten Charakter. Aber im Grunde genommen trifft es das überhaupt nicht. A.W. Tozer, ein Autor und Pastor aus dem letzten Jahrhundert, er hat Folgendes geschrieben zu dem Thema Heiligkeit Gottes. Eigentlich wissen wir nichts über die Heiligkeit Gottes. Die Heiligkeit Gottes ist einzigartig und für uns unbegreifbar, unfassbar, nicht erreichbar. Wir können vielleicht noch über Gottes Allmacht staunen, wir können auch seine Weisheit verehren, aber seine Heiligkeit können wir uns nicht vorstellen. Gottes Heiligkeit ist kein Standard, den wir erreichen könnten oder den Gott erreicht hat. Nein, Gott selbst ist der Standard. Er ist heilig mit einer unendlichen und unbegreiflichen Fülle an Reinheit, die unfähig ist, das Böse in irgendeiner Gestalt zu ertragen. Das heißt, Gott kann Sünde nicht ertragen. Wir dagegen können das ganz gut aushalten. Wir können uns mit Sünde irgendwie arrangieren. Gott kann das nicht, weil er heilig ist. Und Gott zeigt uns noch etwas durch die Härte seines Gesetzes, dass Sünde nie ohne Konsequenzen bleibt. Sie bringt den Tod. Die Bibel sagt, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber die Gnade Gottes leuchtet auch schon auf in diesem Vers. Johannes 6, Vers 23. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben, nämlich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und eigentlich brauchen wir das nur ganz praktisch machen. Wir selber haben dieses Empfinden, oder der Mensch spürt, wie das Böse in dieser Welt überhand nimmt. Die Gier, die Rücksichtslosigkeit, die Lieblosigkeit. Und es lässt sich alles zurückführen auf Beziehungsstörung. Die Störung der Beziehung zu Gott, zu uns selbst und zu unserem Nächsten. Es ist sozusagen die Vorauszahlung des Todes. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Kommen wir zurück zum Schauplatz der Ereignisse, den Tempel in Jerusalem. Was hat Jesus auf den Boden geschrieben? Wir wissen es nicht. Viele Ausleger versuchen, da Erklärungen zu liefern, meinen, dass er vielleicht die Namen der Pharisäer und Schriftgelehrten aufgeschrieben hat und auch noch ihre Taten. Aber was wir wissen, ist, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten Experten der Schrift waren. Die kannten viele Teile des Alten Testamentes auswendig oder hatten sie sehr gut gelernt. Und sie kannten bestimmt auch Jeremia 17, Vers 13. Denn dort gibt es einen Bezug. Die sich von mir abwenden, werden in den Staub geschrieben, denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Das, was sie eigentlich dieser Frau vorwerfen, jetzt sind sie getroffen. Jesus hat ihnen den Spiegel vorgehalten, das steht fest. Und sie werden in ihrem Gewissen getroffen. Es war ein Stich mitten in ihr stolzes Herz. Und ihre Selbstgerechtigkeit wurde entlarvt. Jemand hat mal gesagt, zeig mir deinen Browserverlauf und ich sage dir, wer du bist. Hier wird eins klar, die Grundvoraussetzung, um über andere Menschen richten oder urteilen zu können, ist, du musst selbst ohne Sünde sein. Und das Problem ist, wir sitzen alle im gleichen Boot. Kein Mensch ist ohne Schuld. Es gibt keine biblische Lehre, die leichter nachzuweisen wäre, als diese Tatsache, dass wir alle schuldig sind vor Gott. Es zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Ich habe mal so 10 Verse, die ich jetzt nicht alle zitieren werde, gesammelt, die es so eindeutig machen. Und vielleicht nur 1. Johannes 1, 8 und 10. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Und es gibt kein besser und schlechter. Aber es befand sich einer im Tempel, der diese Voraussetzungen mitbrachte, der ohne Schuld war. Und das war Jesus. Jesus war der Einzige, der das Recht hatte, ein Urteil zu sprechen. Und er sagt, ich verurteile dich nicht. Er steht am Ende allein mit der Frau dort, wo die Pharisäer sie hingestellt haben und fragt sie, ist niemand da, der dich verurteilt? Nein, niemand, Herr. Dann verurteile ich dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus war exakt für solche Menschen wie sie gekommen. Er war gekommen, nicht um zu verurteilen, sondern um zu retten. Er war darum besorgt, ihr zu vergeben, ihr Barmherzigkeit zu erweisen und sie wiederherzustellen. Vielleicht habt ihr das in den Medien auch mitbekommen. Vor, ich glaube, ungefähr 3 Wochen, Ende Juni, hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sancho 9 Katalanen begnadigt. Und es gab einen großen Aufschrei im Land. Vielleicht wisst ihr, ich glaube, es war 2015, 16. Da gab es diese Unruhen. Die Leute sind wirklich straffällig und kriminell geworden. Und er wollte ein Zeichen der Versöhnung setzen und hat diese Katalanen begnadigt. Es gab viel Widerstand, nicht nur aus der Opposition, selbst aus der eigenen Partei, dass man das doch nicht machen kann. Es könnte der Eindruck entstehen, dass kriminelles Verhalten toleriert wird oder ungleich gewertet wird. Und man kann dort sehen, dass es auf der politischen Ebene wirklich eine heikle Sache ist, wirklich riskant. Und das Besondere war auch noch, dass sie das überhaupt nicht annehmen wollten. Sie haben das eigentlich abgelehnt, begnadigt zu werden. Sie wollten Amnestie, also Straffreiheit. Und das führt uns noch zu einem wichtigen Thema, eine theologische Spannung, die wir vielleicht wahrgenommen haben. Ich habe das vorhin schon gesagt, Jesus sagt, er ist nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um zu retten. Und auf der anderen Seite sagt er, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Hier krachen die Gerechtigkeit Gottes und seine Gnade und Barmherzigkeit ungebremst aufeinander. Auf der einen Seite sehen wir einen heiligen und gerechten Gott, der nicht einfach ein Auge zudrücken kann. Seine Gebote, die Forderung nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Und auf der anderen Seite sehen wir die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, der uns Menschen vergeben möchte. Wie passt das zusammen? Übrigens sagt Jesus nicht, ach, das ist ja alles halb so schlimm, Schwamm drüber, das kann doch jedem mal passieren. Im Gegenteil, wenn wir genau hinschauen, dann hat Jesus das Ehegebot oder die Ehe zu brechen noch strenger ausgelegt. Er hat gesagt, wer nur in Gedanken mit einer Frau oder einem Mann schläft, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. Der erfüllt schon den Tatbestand. Jesus hat das Gesetz nicht aufgelöst. Auch ihm war klar, dass der Ehebruch nicht ohne Konsequenzen bleiben konnte. Es gibt so eine alte Geschichte von einer Gerichtsverhandlung. Da hatte der Richter über die Schuld eines Menschen zu befinden, der offensichtlich schuldig gesprochen werden musste und der eine harte Strafe erwartete. Und im Gerichtssaal, da war so eine ungewöhnliche Spannung, denn alle wussten, dass der Richter früher oder der Angeklagte früher der beste Freund des Richters war. Und sie fragten sich, wie würde das den Richter beeinflussen? Würde er vielleicht die Strafe etwas abmildern? Dann wäre er ungerecht. Oder würde er ihm die Strafe erlassen? Dann könnte er nicht länger Richter sein. Und dann ging ein Raunen durch den ganzen Gerichtssaal, als das Urteil getroffen wurde. Es traf den Täter mit voller Härte. Dem Gesetz war Genüge getan. Und dann passierte etwas Merkwürdiges. Der Richter legte seine Robe ab und begab sich in die Hände der Gerichtsdiener und sagte, nehmt mich und lasst ihn gehen. Ich werde alles bezahlen. Nun, heute gibt es in unserem Rechtssystem nicht das Konzept der Stellvertretung. Man kann nicht für einen anderen die Schuld auf sich nehmen. Aber das zeigt eigentlich das ganze Evangelium. Der Richter hat aufgrund seiner Gerechtigkeit ein gerechtes Urteil gesprochen. Aber in seiner Liebe hat er die Strafe auf sich genommen. Jesus selbst hat dem Gesetz Genüge getan. Er hat die Forderungen des Gesetzes erfüllt, indem er den Preis bezahlt hat. Indem er die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen hat, damit wir freigesprochen werden. Johannes 3, Vers 17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Ich möchte das gerne zum Schluss nochmal so auf uns anwenden und uns die Frage stellen, wo wir uns in diesem Bibeltext wiederfinden. Vielleicht kennst du das auch, an den Pranger gestellt zu werden. Du bist zu Recht oder zu Unrecht beschuldigt und beschämt worden. Viele Menschen fühlen sich beschämt durch Mitmenschen, durch Christen. Egal, was die Menschen sagen, egal, was du selbst über dich denkst, entscheidend ist, was Jesus über dein Leben sagt. Und Jesus beschämt dich nicht. Er verurteilt dich nicht. Vielleicht verurteilst du dich selbst und du kannst dir nicht vergeben für die falschen Entscheidungen, die du getroffen hast, für das, was du getan hast. Jesus vergibt dir und verurteilt dich nicht. Oder du gehörst zu denen, die verurteilt haben, die Steine geworfen haben. Die Selbstgerechtigkeit und der Stolz der Pharisäer stecken ganz tief in uns allen. Ich weiß, wir gehören alle dazu. Wir haben alle schon Steine geworfen. durch unsere Überheblichkeit, oft aufgrund von Vorurteilen. Wie viele Steine hast du schon geworfen? Das ist ein Grundproblem deines Herzens, deine Selbstgerechtigkeit. Und du bist genauso schuldig vor Gott. Selbstgerechtigkeit und Glaube schließen einander aus. Auch Stolz und Glaube schließen einander aus. Interessant ist, dass die Pharisäer weggehen ohne Vergebung. Die Frau bekommt diese Chance auf ein neues Leben. Und so ist es heute leider auch oft, dass die Selbstgerechten weiter weg sind von der Gnade. Es ist für uns alle eigentlich eine ausweglose Situation und Jesus ist unsere einzige Hoffnung, der einzige Ausweg. Ich muss da an das Lied denken von Zinzendorf: Christi, Blut und Gerechtigkeit sind mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich im Himmel werd eingehen. Ein letzter Gedanke, den ich aber auch noch wichtig finde. Jesus sagt: Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Im Evangelium steckt die Kraft zur Veränderung. Es ist eine offene Tür zu einem neuen Leben. Wir können unser selbstzerstörerisches und zerstörerisches Verhalten beenden. Und wir sehen, Jesus begegnet Menschen stets voller Zuneigung und Mitgefühl, aber er begegnet ihnen auch stets in großer Klarheit und mit herausfordernder Deutlichkeit. Durch Jesus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Bonhoeffer hat ja von der billigen Gnade gesprochen. Er meint, die Gnade ist dann billig, wenn sie dem Menschen großzügig verteilt wird, ohne ihn in die Nachfolge Jesu zu rufen. Eine Gnade, die den Menschen nichts kostet, beinhaltet auch nicht die Kraft zur Veränderung. Was mir eigentlich besser gefällt, ist das Lied, das mir immer in den Sinn kam bei der Vorbereitung, Amazing Grace. Es gibt überhaupt eine wunderbare Geschichte mit dem John Newton, glaube ich, heißt der Sklavenhändler, der dann zum Glauben kam, der dieses Lied dann gedichtet hat. Anton Schulte hat, es gibt eine deutsche Version von Anton Schulte. Und da heißt es in einer Strophe: Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Daran muss ich ständig denken. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt. Ja, wir können eigentlich nur niederfallen. Wir können nicht hoch genug von dieser Gnade Gottes denken. Wir können sie nicht hoch genug schätzen, wertschätzen, einschätzen, Ehrfurcht haben vor Gott, was er am Kreuz für uns getan hat. Jesus starb für meine Schuld. Ich bin selbstgerecht, ja. Ich bin sowas von selbstgerecht. Ich bin auch ein Ehebrecher. Ich bin alles. Wahrscheinlich habe ich alle Gebote übertreten. Und der Lohn für die Sünde ist der Tod. Und Jesus hat meinen Tod auf sich genommen und sagt zu mir: Ich verurteile dich nicht. Unglaublich. Wer diese Erfahrung gemacht hat, wer diese Begegnung mit Jesus hatte und diesen Zuspruch: Ich verurteile dich nicht, ist das nicht der, der voller Dank sein Leben geht in der Kraft Gottes, der sein Leben ihm hingibt, ihm zur Verfügung stellt und auch anderen großzügig vergibt, die an ihm schuldig geworden sind? Was meint ihr? Amen.